Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Es gibt so Tage, an denen muss man auch mal wieder über den HSV reden. Und das macht man dann teilweise auch spontan und ohne sich großartig vorzubereiten. Und manchmal macht man das auch ganz ohne Gäste, wenn man denn zu zweit ist. Und zum Glück sind wir das ja, denn an meiner virtuellen Seite ist wie immer die Tanja. Hallo Tanja.
Moin Sven. Sven, worüber wollen wir denn reden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte ziemlich viele Themen auf Lager. Ja, Tim Walter ist weg. Also, es hat sich abgezeichnet und so richtig überrascht waren wir alle nicht. Ich hatte heute Morgen mehrmals so mal geguckt, ob irgendwas passiert, aber dann gegen Mittag hatte ich dann nicht mehr damit gerechnet. Ja, Tanja, was halten wir denn davon, dass Tim Walter nicht mehr unser Trainer ist beim HSV?
Ich finde es tatsächlich konsequent und nach den vergangenen beiden Heimspielen auch richtig. Weil das war sowas von unüberzeugend, was die Mannschaft in den vergangenen beiden Heimspielen gezeigt hat, dass ich tatsächlich dann gedacht habe, jetzt muss was passieren.
Ja, das Spiel gegen Hannover jetzt, das wirkte schon fast surreal. Also man, auch durch die Unterbrechung und alles drum und dran und irgendwo kam er sich vor wie im falschen Film. Man hatte das Karlsruhe-Spiel noch gut in Erinnerung und dann passiert der gleiche Scheiß wieder.
Ich meine, ja. Kai und ich waren ja auch noch dann vor einer Woche in Berlin und das sah halt so komplett anders aus. Da dachtest du so, ja, Jungs, wenn ihr so weitermacht, dann wird das was. Und dann kommt so ein Spiel wie wieder so eine totaler Rückfall und da stehst du dann da und denkst dir so, hey, das sollte so nicht sein. Ja. Das kann auch nicht sein, also das kann auch nicht der Anspruch der Mannschaft sein, weil die Spieler sind qualitativ besser als das, was sie da gezeigt haben. Die können mehr. Das weiß ich.
Ja, es ist verrückt. Man sucht da immer nach Erklärung. Und wenn man so wie gegen Hannover nach 10 Minuten nach der 5. Ecke dann schon das Gegentor kriegt, oder lass es die 4. oder 6. gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall kam da ja Standard um Standard und man wusste um die Standardstärke eigentlich von Hannover und hatte ja bestimmt vor, diese zu vermeiden. Und da kam einer nach dem anderen, da kam man ja aus dem Kopfschütteln schon gar nicht mehr raus. Und auch wenn Dompe da zwischendurch schon einmal aufs Tor geschossen hatte, diesen abgefälschten Schuss da, hat man ja schon gesehen, also das passt da hinten nicht. Ne? Die kriegen keinen Zugriff.
Das war auch jetzt sowohl gegen Karlsruhe als auch gegen Hannover. Das Problem war nicht der tiefstehende Gegner, sondern der hochpressende Gegner. Ja. Und dann sind die da komplett ins Schwimmen geraten und haben keine Bälle mehr irgendwie sauber verarbeitet bekommen. Das weiß ich nicht, ob Tim Walter hat ja immer davon geredet, dass er der Mannschaft Lösungen an die Hand geben will. Und ich habe da keine gesehen. Das sah nicht so aus, als wüsste die Mannschaft jetzt, ach, dann der Gegner kommt jetzt so und so, dann spielen wir so und so. Sondern die wirkten irgendwie sehr hilflos dann.
Das ist vielleicht auch das Einzige, was sich Jonas Bolt bei seiner PK von heute so ein bisschen vorwerfen muss. Er hatte ja mehrmals das Schalke-Spiel so als Vorbild genommen, wie toll das hätte auch laufen können und für defensive Stabilität. Aber auch da haben wir dreimal Pfostenglück gehabt. Wären die drei Dinger drin gewesen, dann hätten wir das Spiel 3-2 verloren und dann wäre da schon die Wurst warm gewesen. Ne?
Ja,
Es ist jetzt natürlich sehr viel Konjunktiv dabei. Mhm. Insgesamt war der Vortrag absolut überzeugend, ne? Und hat uns ja auch mitgenommen. Aber ich muss auch sagen, also die erste Halbzeit gegen Berlin, muss man sagen, war wirklich defensiv stark. Da hatte man ja bis auf diesen einen auch wieder Pfostenkopfball wirklich gar nicht zugelassen.
Ja.
Und das fand ich schon mega stark, ne?
Ja.
Aber, tja, irgendwo ist diese ganze Balance des Spiels total abhanden gekommen.
Ja, also es ging ja immer noch gut nach vorne. Das Offensivspiel, das hatte Tim Walter immer im Griff. Darum geht's nicht, also, aber halt diese Balance, dass man eben nicht nur nach vorne denken muss, sondern auch nach hinten denken muss und dass dann auch wirklich alle 11 auf dem Platz 100% fokussiert auch auf die Defensivarbeit sein müssen und nicht schon wieder an den nächsten Angriff denken dürfen, in dem Augenblick, wo der Gegner auf einen zukommt. Das fehlte dann halt.
Was sich ja auch wie so ein roter Faden durch die Saison zieht, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal so die ersten 5 Spiele abziehen, ist, dass man das sehr häufig gehabt hat, dass direkt nach Anpfiff oder wieder Anpfiff die Konzentration komplett weg war.
Mhm.
Das
dauerte immer so locker mal 10, 15 Minuten, bis die Mannschaft dann so ins Rollen kam.
Bei den letzten beiden Heimspielen waren es eher so 20, 25, bis es dann irgendwann losging und die Mannschaft Fuß gefasst hat und lag man dann jetzt zweimal schon 2-0 hinten dann. Aber es ging, das geht mir eigentlich nicht in den Kopf rein, wenn man sich fokussiert auf so ein Spiel, müsste man doch eigentlich als Mannschaft und wenn man eine klare Idee hat und einen Plan hat an der Hand, muss man rauskommen und dieser Plan sollte im Idealfall zu erkennen sein. Ja. Auch sagen. Und das war einfach...
Du fragst dich dann halt in dem Augenblick dann immer noch mal, wissen die nicht, wie der Gegner spielt? Wurden die darauf nicht vorbereitet? Gucken die jetzt erstmal, was der Gegner macht? Und ja, das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
Nö.
Und dafür ist dann tatsächlich der Trainer zuständig.
Ja.
Es reicht halt nicht immer nur auf sich zu gucken, sondern man muss auch schon ein bisschen gucken, was macht der Gegner da.
Jo. Ich denke mal, dass die Fangemeinde das ähnlich sieht und ich glaube, diese Unzulänglichkeiten im Spiel, die hatten natürlich jeder gesehen und gerade in den letzten diese Leistungsschwankungen in den letzten Spielen, die waren noch extrem.
Mhm.
Und man hat immer das Gefühl, aber das haben wir ja wirklich schon seit Jahren, also schon in zu Erstliga-Zeiten schon gehabt, hat man immer das Gefühl gehabt, dass das Spiel die Mannschaft underperformt, ne? Dass sie nie schaffen, ihr Level über einen gewissen Zeitraum abzurufen. Und das war jetzt auch dieses Mal wieder der Fall, wo du dann auch sagst, okay, man schafft es wieder, kein Momentum mitzunehmen, was ja auch ein paar Mal da gewesen ist, wo man einen Rückstand egalisiert und dann denkt man doch so, jetzt habt ihr aber auch die breite Brust und seid auch konzentriert und wisst, worauf es ankommt. Aber fangen sich das nächste Ding, ne? So wie jetzt auch, oder ich will es gar nicht auf Benisch rumhacken, aber dieses Foul, das war ja so sinnbildlich. Man schafft gerade den Ausgleich, man hat das 3-3 geschafft, also 0-2 und 1-3 aufgeholt und dann passiert sowas. In dem Moment, wo du eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen müsstest, und dann schmeißt du das gleich wieder über den Haufen.
Also ich glaube, da war auch immer sehr viel Psychologie dann einfach mit drin, ne? Also, dass die Jungs, die wollten einfach dann in dem Augenblick zu viel. Und waren dadurch dann auch im Kopf komplett blockiert und konnten nicht mehr so das klare Spiel, das sie vorher gezeigt haben, durchsetzen. Weil sie dann irgendwie denken, ach, guck mal, wir könnten das jetzt auch so und so und was mache ich jetzt eigentlich in der nächsten Situation? Und dass sie dann einfach nicht mehr frei aufspielen, sondern im Kopf blockieren. Und dann kommt irgendwelcher Blödsinn bei raus.
Ich weiß es nicht. Also, ja, mag sein. Ich bin psychologisch nicht gerade gut ausgebildet. Also zum Ausbilden langt es gerade noch, aber dann hört es auch irgendwo auf bei mir. Wie so eine Gruppendynamik funktioniert und was die für Einflüssen unterliegt und wie darauf eingewirkt werden kann von außerhalb oder innerhalb, das weiß ich nicht. Das kann ich auch ganz schwer sagen. Aber
also ein bisschen hat Jonas Beuth das ja heute auch in der PK dann angedeutet eben, dass der Mannschaft, die hat nicht gegen Tim Walter gespielt, sondern die wollte durchaus weiter mit Tim Walter arbeiten. Aber er hat halt Unsicherheit gespürt in der Mannschaft. Und genau das ist zum Beispiel jemand wie Dennis Hatzikadunic. Ich glaube, der kann viel mehr, als er bisher bei uns gezeigt hat. Der war viel mehr mit seinen Gedankengängen und mit dem nächsten Spielzug beschäftigt, als dass er klar dann einfach einen Ball gespielt hat. Und dann kommt halt manchmal ziemlicher Blödsinn bei raus. Auch bei Stefan Ambrosius wissen wir auch, dass der Zweikämpfe wesentlich konsequenter gestalten kann, als er das zum Beispiel vor dem 2-0 am Freitag gemacht hat.
Ja, das verstehe ich. Also das ist natürlich klar, dass alle Spieler in gewissen Situationen mehr können und das nicht immer zu 100% abrufen können. Das ist ja auch relativ normal. Sind halt Menschen, keine Maschinen.
Klar, aber es kommt halt zu häufig vor. Und eigentlich,
genau, wenn sich das
häuft. Aus Situationen heraus, wo sie eigentlich, genau wie du gesagt hast, sie kommen zurück, sie können auch teilweise, sie wissen auch, dass sie einige Gegner an die Wand spielen könnten, aber irgendwas blockiert dann.
Ja, wahrscheinlich sind das die bösen Fans im eigenen Stadion.
Nee, das bestimmt nicht.
Nein, also ich glaube, wir werden das jetzt auch nicht lösen, aber die Idee jetzt, die Grundidee mit einem neuen Impuls und einer neuen Feinjustierung, ohne alles über den Haufen zu werfen, was man in den letzten 2,5 Jahren mit unter Walter gemacht hat, halte ich schon für einen sehr vernünftigen Weg.
Ja, es war mal wieder so eine Jonas Beuth PK, wo ich da saß und mir dachte, ja, hast du recht, ja, verstehe ich. Und ja, klingt irgendwie logisch. Das, also erklären kann Jonas Beuth und auch man hat gemerkt, dass er ein klares Konzept hat und das irgendwie durchzubringen versucht. Weiß man nicht, ob er das vielleicht auch im Winter schon hätte merken können, aber naja.
Selbstverständlich, vielleicht hätte er auch schon im Sommer irgendwo merken müssen, dass ja, die Walterzeit sich dem Ende neigt. Und es hat sich sogar gereimt.
Tim Walter hat es ja auch selber irgendwann mal gesagt, dass er in der Sommerpause nach diesem Tiefschlag zum Ende der vergangenen Saison ein bisschen überlegt hat, ob er die Energie und die Kraft noch hat, das nochmal so anzugehen. Und so wie ich Jonas Beuth heute verstanden habe, war jetzt wohl schon so der Punkt, wo das ein bisschen am Kippen war und wo Jonas Beuth sich zumindest nicht mehr sicher war oder nicht mehr die Überzeugung hatte, dass Tim Walter weiterhin diese Energie aufbringen kann.
Ja, es war ja schon Herbst so oder Spätsommer bei den ganzen, ich nenne sie mal Aufsteigerspielen, die wir da hatten.
Ja.
Dass du da merktest, du verlierst das eine Spiel und spielst genauso im nächsten. Also wie rum war es, gegen Elversberg verloren und dann gegen Osnabrück dann also nochmal ein draufgesetzt in Sachen negativen Erfolg.
Ja.
Da sagst du dir auch, das kann nicht sein, da hat er irgendwo eine Woche Zeit gehabt, irgendwas zu ändern und es hat sich null geändert. Und da fragst du dich in dem Moment, erreicht der Trainer die Mannschaft? Das hat jetzt nichts mit für oder gegen Trainer spielen, aber schafft er das irgendwo, sie mental auf diese Spieler so einzustimmen, dass sie wirklich da sind und in der Lage sind, 100% Leistung abzurufen.
Ja.
Und das war da eigentlich schon zweifelhaft. Und dann kommen wieder mal so 2, 3 ganz gute Spiele und ja, wie das dann immer so ist. Und dann die Mentalität, dass sie immer wieder zurückgekommen sind, was man ja auch wirklich unterstreichen muss. Aber es ist halt doof, wenn man immer erst nach 0-2 anfängt, ein bisschen Mentalität zu zeigen. Ne? Also ja. Jetzt plakativ gesprochen. Ja.
Und es scheint ja auch wirklich so, klar, die Spieler sind alles, das sind alles Menschen und Menschen machen Fehler. Das ist völlig okay. Ich meine, wir machen auch vorne in der Offensive machen wir auch Fehler, aber die sind dann halt nicht so katastrophal nach hinten. Und da muss man halt auch irgendwann mal den Spielern einfach die Sicherheit geben, du darfst Fehler machen, wir kriegen das irgendwie hinten wieder ausgebügelt.
Ja.
Aber dann sind halt die Verteidiger die ärmsten Säue letztlich auf dem Platz, weil denen hilft keiner mehr. Die stehen da alleine und die haben dann kein Backup. Alle anderen weiter vorne haben einen Backup hinter sich.
Ja, ist einfach so.
Ich meine, wenn so eine Mentalitätskrise dann sogar Daniel Heuer-Fernandes so in die Krise stürzt, dann wissen wir auch, dass da irgendwas im Argen ist.
Ja, also wie gesagt, ich denke mal, wir haben uns jetzt eine Viertelstunde unterhalten und haben, glaube ich, glaubhaft darlegen können, dass wir die Entscheidung nachvollziehen können, wie das alle anderen ja auch tun.
Ja.
Jetzt war ja immer im Gespräch und man hatte da ja auch immer so ein bisschen Bammel davor, dass wenn weitergehen muss, dass auch Jonas Bolt kippt. Nach dem Auftritt von heute muss man da, glaube ich, vorerst nicht mitrechnen?
Ich glaube, jetzt hat er auf jeden Fall noch mal Zeit bis zum Sommer. Wenn jetzt der Aufstieg dann trotzdem nicht klappt, dann haben wir auch im Vorstand eine Krise.
Ja.
Aber bis dahin, glaube ich, ist Jonas Bolt sicher im Sattel.
Und?
Weil man kann ja sagen, was man will. Jonas Bolt hat es in den ganzen Jahren, in den 4,5 Jahren, die er jetzt hier ist, immer geschafft, eine aufstiegsfähige, im Kern aufstiegsfähige Mannschaft zusammenzustellen.
Die es aber nie geschafft hat.
Ja, genau das ist das Problem dabei.
Das ist das Problem. Das klitzekleine Problem an der ganzen Geschichte. Ja, und natürlich wird er sich früher oder später erreichen oder halt verpassen, das einen großen Ziels messen lassen müssen.
Ja, und ich denke, das ist dann im Sommer, wird das der Fall sein.
Ja.
Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich bin immer noch fest überzeugt von Jonas Bolt, von seiner Arbeit, von dem, was er jetzt in den vergangenen 4,5 Jahren hier aufgebaut hat und was er strukturiert hat, was jetzt beim HSV in richtige Bahnen läuft. Ich glaube, wir können das gar nicht so komplett erfassen, was er alles umgestoßen hat beim HSV und was er alles umstrukturiert hat. Und deswegen, ich bleibe bei meiner Meinung, dass Jonas Bolt die beste HSV-Verpflichtung der mindestens der vergangenen 10 Jahre ist.
Ja. Will ich jetzt überhaupt nicht gegen anreden. Man muss ja bloß die Gesundung des Vereins sehen und das auf mehreren Säulen, nicht nur finanziell, sondern auch
bei Haltung, bei Mentalität, bei Identität.
Und auch von der Präsenz in der Stadt und auch von dem Menschen mitnehmen, was es ja lange nicht mehr so gegeben hat wie jetzt in den letzten 4 Jahren. Muss man ja auch ganz klar sagen, dass man so eine Euphorie, oder Euphorie ist eigentlich falsch, so eine Akzeptanz in der Fanszene eigentlich schon lange nicht mehr gehabt hat.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt eine Viertelstunde lang Tim Walter ein bisschen im Grund und Boden geredet, aber wir müssen ja auch nochmal erwähnen, was er in den vergangenen 2,5 Jahren wirklich geschafft hat, nämlich eben zusammen mit dieser Mannschaft und auch zusammen mit Jonas Bolt diese Euphorie, diesen Glauben in diese Mannschaft, dieses dieser Punkt, wo du dann dastehst und dir Spiele anguckst und denkst, ach, ich mag den Lüde Reis oder ich mag den Bascho und den Meffo und wie sie alle heißen. Die kommen wahnsinnig sympathisch rüber, die sind wahnsinnig nah auch an den Fans dran. Und das ist halt auch etwas, was Tim Walter geschaffen hat, weil er eben eine Mentalität in die Mannschaft gebracht hat, hier, wir spielen zwar Fußball, aber die da hinten, die Fans, die können uns pushen, die können uns nochmal mehr Energie geben und die müsst ihr fangen. Und genau das hat er wirklich überragend geschafft.
Und dazu kommt, dass man ja auch Walter vielleicht Starrsinn oder sonst was vorwerfen kann, wenn man will. Und von mir aus auch ein bisschen Arroganz und was auch immer. Aber was man auf keinen Fall sagen kann, ist, dass man ihm mangelnde Identifikation mit dem Club vorwerfen kann.
Ja, ich glaube auch, wenn du Menschen jetzt irgendwie auf einer Geschäftsstelle oder so fragst, die werden kein schlechtes Wort über Tim Walter verlieren. Was den Menschen Tim Walter betrifft.
Denke ich mir auch. Ja, also man kann also sagen, dass auch da vielleicht der Hauptgrund dieser Trennung, dieser Abnutzung war. Man hätte es eigentlich im letzten Sommer halt schaffen müssen. Ne? Das wäre einfach, um auch das ganze Standing, das ganze Gebilde im Verein nochmal zu stabilisieren. Und wir wissen alle, es wäre durchaus möglich gewesen.
Ja, und ich glaube auch, selbst wir sagen ja auch durchaus aus der Vernunft und der Rationalität heraus, dass es nicht an diesen letzten 11 Minuten bei Regensburg gegen Heidenheim gelegen hat. Aber dass das ein absoluter Tiefschlag für die Mannschaft war, die dann halt auch im Stadion irgendwie vom Stadionsprecher gesagt bekommen hat, ihr seid aufgestiegen. Und dann in dieses absolute Loch wieder reinzufallen, das macht natürlich auch was mit den Menschen.
Haben ja auch mehrere Spieler gesagt, dass sie dieses Gefühl, was sie da für 5 Minuten in Heidenheim hatten, oder wie viele Minuten das auch immer gewesen sind, unbedingt nochmal haben wollen, aber dann geht auch viel länger. Ne?
Ja.
Ist so.
Jo. Wollen wir nochmal in die Zukunft schauen?
Ja, die Nahe erstmal, ne?
Ja, was halten wir denn von Merlin Polzin?
Es ist also schwer zu sagen. Also ich glaube, dass er Trainertalent auf jeden Fall ist. Da gehe ich mit. Ich hatte mir jetzt auch neulich gerade diese Folge, das war er mit den Außenstürmern, ne? Mit ihm angeguckt, wo ich ihn noch ein bisschen zu unbestimmt fand eigentlich in seinen Äußerungen. Hätte vielleicht ein bisschen stringenter sein können, so als Trainer. Ich bin mal gespannt, wie der das in der Mannschaft und vor der Mannschaft schafft. Er ist ein junger Bengel für einen Trainer jetzt.
Mhm.
Und ob er schon so weit ist, das darf es mich am Ende der Saison oder wie lange seine Zeit jetzt auch immer dauern mag, fragen. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, was ich wichtig finde jetzt bei dieser Entscheidung, die jetzt erstmal getroffen wurde, dass man ihm die Chance gibt und dass man damit ein gewisses Maß an Kontinuität im Wechsel schafft.
Ja.
Ne, dass man wirklich nicht alles über den Haufen schmeißt, wenn man jetzt, was ja im Gespräch war, Friedhelm Funkel oder so holt, der bestimmt ein guter Trainer ist und ein ausgewiesener Fußballfachmann, aber der halt komplett anders tickt als ein Tim Walter.
Ja.
Da du kannst ja auch nicht irgendwie auch den gesagt, ob es das wohl ist.
Ja, und den fußballerischen Stil komplett umwerfen irgendwie und dann Urs Fischer holen oder sowas. Ja. Das geht einfach nicht. Nicht mitten in der Saison und nicht, wenn du überhaupt keine Möglichkeit hast, irgendwie noch die halbe Mannschaft rauszuschmeißen.
Ich habe ja immer noch so das Gefühl, dass dieser zeitliche Zusammenhang des Abschieds von Klopp bei Liverpool und von Walter beim HSV vielleicht doch noch so ein bisschen... du hattest ja gesagt, wir wollen in die Zukunft gucken. Ich habe eben da auch so eine Umfrage irgendwo gesehen auf Twitter oder X oder Blue Sky oder Facebook oder so, wo man sich halt so durchgeklickt hat. Und wenn du dann die Namen sahst, ja, Hansi Flick, oder wen auch immer man da sich jetzt beim HSV auch vorstellen könnte. Ja.
Passen alle
nicht. Verein sind wir nicht mehr.
Nein.
Die gehen nicht zu einem Zweitligisten, sei ja auch noch so ambitioniert und sei die Herausforderung vielleicht auch noch so interessant. Aber das tut sich von denen keiner an. Und Steffen Baumgart wäre bestimmt gegangen oder würde bestimmt gehen auf die eine oder andere Art und Weise. Das vom fußballerischen Konzept dann wieder so passt zu dem, was wir bis jetzt hatten, ist die große Frage. Und wie weit man sich da aneinander hätte oder gewöhnen könnte, ich weiß es nicht. Ja. Also insofern bin ich schon eigentlich nicht unzufrieden mit der Entscheidung, das mit Merlin Polzin zu versuchen. Und es ist natürlich so, dass die beiden, die das jetzt machen, also da ja ich jetzt noch den Trainerschein ja nebenbei machen und ob die das dann wirklich, ich komme eben auf Ludwig Favre, nicht auf den Namen, ob sie das dann so nebenbei noch hinbekommen, haben andere auch schon geschafft, aber das wird natürlich auch schon kompliziert sein und sie werden auch noch zusätzliche Unterstützung brauchen, meiner Meinung nach. Also, weil ja nicht nur Tim Walter, sondern ja auch Julian Hübner und Filip Tapalovic gegangen worden sind. Und die beiden jetzt also mit Sven Höhe als Torwarttrainer und seinem Team da alleine stehen. Und da bräuchten sie wahrscheinlich noch den einen oder anderen Mann als Unterstützung. Aber auch da muss man dann erstmal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, ne?
Also ich muss noch mal dazu sagen, ich finde diese Entscheidung insgesamt von Jonas Bolt, diesen ganzen Entscheidungsweg, den er jetzt heute dargelegt hat, unfassbar konsequent. Weil Jonas Bolt hat vor 3 Jahren gesagt, wir setzen auf Entwicklung. Und zwar nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Auch als er dann Horst Rubesch installiert hat. Horst Rubesch hat auch den Blick darauf gesetzt, im Nachwuchs die Trainer zu stabilisieren und die Trainer zu entwickeln. Und genau das macht Jonas Bolt jetzt halt auch mit Merlin Polzin und Loic Favre, dass er die weiterentwickelt. Die haben schon jetzt einiges, vor allen Dingen Merlin Polzin, einiges beim HSV mitgemacht, auch einiges an den Entwicklungen, was ja auch Jonas Bolt heute nochmal deutlich herausgestellt hat. Und ja, dann lassen wir ihn jetzt halt mal. Und offensichtlich hat man da auch mehr Vertrauen in Merlin Polzin als zum Beispiel in Reimers, in Pit Reimers, der Trainer der U21 ist, immer noch bis Sommer.
Ja, Pit Reimers hatte ich ja Herbst noch favorisiert, als wir schon mal über die Zukunft auf dem Trainerposten gesprochen hatten. Da war ich auf die Merlin-Polzin-Lösung eigentlich gar nicht gekommen, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Weil ich auch, ja, man kriegt ja auch die ganzen Abläufe, die ganzen Gespräche intern und so weiter, da hat man ja überhaupt keine Ahnung, wie die überhaupt ticken und wie viel Einfluss ein Einzelne in diesem Trainerteam überhaupt hat und wie er sich da einbringt. Also wie will man das auch von außen irgendwo beurteilen? Ja. Kann man nicht.
Und vor der Anmeldung jetzt zu dem DFB-Pro-Lehrgang wusste man ja auch gar nicht, was denn jetzt die Ambition von Berlin Polzin ist. Wo sieht er sich? Sieht er sich als Cheftrainer oder will er weiterhin eher so im Hintergrund arbeiten? Das wusste man ja auch gar nicht. Was will er?
Ach so.
Offensichtlich hat er zumindest Bock, die Chefrolle zu übernehmen.
Ja, also, aber wie gesagt, ob ich ihm das zutraue oder sonst was, frag mich was Leichteres.
Da vertrauen wir mal wieder Jonas Bold.
Ne, das müssen andere entscheiden. Dafür kann man in die Jungs eigentlich viel zu wenig reingucken. Und also ich ne, es ist ja immer so, wenn du jemanden ohne große Profi-Referenzen installierst, da weißt du nie, ob irgend sowas funktioniert oder nicht. Aber nochmal, ich finde den Gedankengang, das ganze System nicht komplett auf den Kopf zu stellen, das Positive versuchen zu bewahren und mit einer anderen Feintuning vielleicht besser zum Funktionieren zu bringen, als nochmal komplett neu anzufangen, gerade mitten in der Saison, also den finde ich schon richtig den Weg. Also damit kann ich mich anfreunden und wenn das dann heißt, Merlin Polzin, von mir kriegt er sowieso, ich bin Fan, also von mir kriegt er selbstverständlich volle Unterstützung, aber ich denke mal, dass das auch so vom Gedankengang absolut nachvollziehbar ist und man auch sagen kann, okay, den Weg geht man mit. Also ich kann's. Ich gehe den Weg mit. Gerne.
Ich glaube auch, dass die Mannschaft den Weg durchaus mitgehen will, weil das war ja auch immer so die Frage, wenn man Tim Walter entlässt, bringt man dann die Mannschaft gegen sich auf. Weil, dass die Mannschaft zu Tim Walter steht, da war ja nie Zweifel dran. Und ich glaube, da ist Merlin Polzin halt auch eine sehr geschickte Wahl. Weil ich gucke ja immer fröhlich diese ganzen Social-Media-Videos vom HSV. Und da gibt es dann auch immer so kleine Kurzfragerunden mit irgendwelchen Spielern. Und irgendwann wurde der Ludovic Reis mal gefragt, wenn du eine Funktion im Staff übernehmen wolltest oder solltest, was würdest du am liebsten machen? Und Reis hat gesagt, ich möchte gerne dann Merlin Polzin sein. Also der hat schon ein gewisses Standing auch in der Mannschaft und kann das wahrscheinlich auch gut weiter transportieren, was Tim Walter da gesät hat.
Ja, das ist jetzt die große Frage. Kann er das und wie erreicht er die Mannschaft? Ich will das gerne glauben, dass das funktioniert und ich will auch vor allen Dingen glauben, dass man es sonst nicht gemacht hätte. Punkt. Alles Weitere muss sich zeigen. Also da jetzt irgendwo, man kann da reingeheimsen, was man will. Wie gesagt, ich war von seinem Auftreten da in diesem einen Video, was ich gesehen habe, also nicht ganz so überzeugt so von der Klarheit, aber dass er die Sachkenntnis und Fachkenntnis hat, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die wird er auf jeden Fall haben. Wie er die Mannschaft erreicht, wie er sie mitnehmen kann, wie er sie motivieren kann, wie er sie wachrütteln kann, gerade mal zum Anfang des Spiels. Das werden wir sehen. Ne?
Ja.
Jo.
Aha. Wie gesagt, ich vertraue weiterhin Jonas Bold und wenn Jonas sagt, der Merlin kann das, dann kann der das auch.
Gut.
Und das ist davon abgesehen fiel ja auch im Nachsatz noch wie der Punkt, dass sie sowohl intern als auch extern weitergucken werden. Also wenn sie merken, dass sie Merlin Polzin vielleicht doch ein bisschen zu viel zumuten gerade, dann werden sie ihm jemanden an die Seite stellen.
Ich muss ja auch diesen Walter-Ball, der wird ja auch mehr und mehr eigentlich zur Normalität im Profifußball.
Ja. Es ist ja auch völlig logisch. Entweder du bist eine Ballbesitzmannschaft,
genau,
oder du bist eine, ich parke meinen Bus im Tor. Und, ja.
Und diese Art, Fußball zu spielen,
für den HSV ist
nicht
Ballbesitz
so sehr von dem, was wir vorher hatten. Das ist, was sich unterscheidet, ist diese Radikalität, mit allen Mann nach vorne zu gehen,
ja,
mit auch ganz bewusst diese mangelnde Absicherung, dieses Risiko der mangelnden Absicherung einzugehen, um vorne halt diese Überlegenheit und auch Feldüberlegenheit zu schaffen. Das sind natürlich die Sachen, die Walter ausgezeichnet haben und vielleicht auch noch ein bisschen, wo er ein bisschen drüber ist vielleicht vom ganzen Geschehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das, was er ja auch versucht hat, in den ersten Spielen dieses Jahres so ein bisschen in den Griff zu bekommen, dass man da auch gerade, wenn man an die erste Halbzeit von Berlin oder auch von Schalke denkt, das durchaus in den Griff kriegen können sollte.
Das glaube ich auch. Also grundsätzlich, ich bin weiterhin der Meinung, der HSV in der zweiten Liga, der muss Ballbesitzfußball spielen, der muss offensiv selber agieren,
ja,
weil der Gegner gar nichts anderes zulässt in 90% der Fälle. Und deswegen, je offensiver du denkst von der kompletten Spielanlage her, desto eher kriegst du einen Abwehrriegel geknackt, wenn sich der Gegner hinten reinstellt. Da muss man dann halt auch die individuelle Klasse ein bisschen ausspielen, klar. Mit einer halbherzigen Luschentruppe kriegst du das nicht hin. Aber grundsätzlich hat der HSV die Qualität, in jedem Spiel zu dominieren. Und es gibt keine Spiele in der zweiten Liga, wo ich sage, oh, das wird heute nichts. Der Gegner ist zu stark. Nein, die gibt es nicht in der zweiten Liga. Und das müssen wir aber einfach auf die Straße kriegen.
Ja. Aber auch dieses Problem haben wir jetzt im sechsten Jahr.
Ja.
Eigentlich regelmäßig die PS auf die Straße zu bringen.
Ja.
Und da sind wir schon, naja, was uns da schon alles passiert ist, das wissen wir alle in der Zeit. Und zu welchen Situationen und so weiter und so fort oder zu welchen Momenten. Es wird jetzt spannend zu sehen sein, wie sich die Mannschaft jetzt unter Polzin entwickelt. Ob man große Veränderungen wahrnimmt, ob da vielleicht irgendwo so eine innere Handbremse gelöst werden kann, ob da irgendwo vielleicht ein bisschen mehr Zutrauen dann
wiederkommt,
auch in die eigene
Sicherheit,
Stärke.
Ja.
Mehr Sicherheit, genau. Aber ich glaube nicht, dass das eine große systemische Umstellung sein wird, sondern das ist eine
mentale Kopfsache.
Umstellung.
Ja.
Also die Spieler haben die Fähigkeiten, das System kann funktionieren. Vielleicht, also mit Feinjustierung davon wollen wir jetzt gar nicht reden, aber meiner Meinung nach ist das Hauptproblem dieses mentale Miteinander, diese Probleme offensiv wie defensiv lösen zu können.
Ja.
Und diese Herangehensweise, da muss man irgendwo ansetzen, da muss man die Jungs erreichen. Klingt doch ganz einfach.
Ja, eigentlich. Normalerweise müssten Polzin und Favre einfach nur hingehen und sagen, Jungs, ihr dürft auch defensiv spielen. Ihr müsst nicht nur offensiv spielen, ihr müsst nicht nur offensiv denken. Ihr dürft einfach Fußball spielen.
So. Geht's
und ansonsten machen wir alles
Fußball.
Ja, ansonsten machen wir alles so wie vorher, aber ihr dürft auch nach hinten denken.
Naja, das durften sie vorher auch.
Ja.
Und haben sie auch teilweise gut gemacht.
Ja.
Bloß nicht konsequent über 90 Minuten.
Ja.
Ne? Das ist ja. Und du wirst auch wieder individuelle Fehler sehen, auch unter Polzin oder auch unter Klopp, wenn das dann nächste Saison ist oder wer auch immer. Das wirst du auch sehen.
Natürlich.
Aber
du wirst auch weiterhin doofe Gegentore sehen.
diese ganzen Fehler zu minimieren und nicht immer nur, auch öffentlich immer nur sagen, ja, wir sind ja auch zurückgekommen. Man mochte es ja auch nicht mehr hören.
Nee, und auch dieses, das waren alles individuelle Fehler. Naja, ja, aber man muss halt auch als Spieler erstmal in diese Situation reinkommen, wo eben genau dieses Individuelle so katastrophale Auswirkungen hat.
Ja.
Das passiert ja nicht, wenn Bakariata irgendwo vorne am 16er den Ball nicht ganz sauber verarbeiten kann, sondern das passiert halt, wenn der Abwehrspieler keine Absicherung mehr hinter sich hat, aber schon wieder doch offensiv denkt.
Wie oft sind uns eigene Eckbälle um die Ohren geflogen?
Ja.
Ne? Wo das dann einfach nur ein langer Ball war und dann war da irgendjemand durch.
Das war auch schon am Freitag in der zweiten Halbzeit, da dachte ich mir zwischendurch, wo muss Miro Muheim jetzt eigentlich als nächstes die Lücke stopfen, weil der hat da Dinge abgerannt und abgekämpft. Da dachte ich so zwischendurch, Junge, okay, sehr schön, dass du jetzt da stehst und das erläufst, aber wenn du da nicht stehst, dann haben wir ein großes, großes Problem.
Ja.
Und das war mehr als einmal, also.
Es ist wieder so komplett verrückt, diese ganzen Geschichten, die so auch gerade jetzt am letzten Freitag noch neben dem Spiel, wenn du die persönlichen Geschichten jetzt nochmal hervorhebst, ne? Wie ein Van der Bremt vorm, ich glaube, das war 2-0, da den Ball verliert, wo Hadži Kadunić reinkommt nach 2 Minuten. Diskutiert, das war natürlich mehr wegen der Unterbrechung, nach 2 Minuten da das Tor köpft.
Nee, das war Ende noch ohne Unterbrechung. Das waren wirklich 2 Minuten von Anpfiff bis Tor. Ja,
das war genau, bis zum Tor
und dann kam die Unterbrechung.
Und dann aber am Ende mit Gelb-Rot vom Platz geht.
Ja.
Das sind so Sachen, ob die beiden Gelben berechtigt waren, kann ich dir nicht mal sagen.
Das weiß ist ja auch ganz nicht, egal, auch,
ob wirklich ein Benisch wirklich für 3 Tage gesperrt Spiele gesperrt werden muss, weiß ich auch nicht. Also da habe ich auch mal das Gefühl, dass da auch weniger möglich gewesen wäre.
Mhm.
Aber das sind so diese, und Benisch hat ein gutes Spiel gemacht, er hat sein Tor gemacht, hat seine Vorbereitung gemacht, hat sich natürlich aber auch wieder ein paar Patzer geleistet, aber er ist ja auch derjenige, der mutig sein soll, der diese Schnittstellenpässe spielen soll und so weiter und so fort. Und da bleiben eben 5 hängen, bevor der 6. vielleicht mal durchkommt. Ne? Und beim 3. Mal, wenn dritten durchgekommenen Ball, wird es dann wirklich erst gefährlich, weil der Empfänger muss ja auch mitspielen. Ne?
Ja.
Aber diesen Mut zu haben, immer wieder diese Pässe zu spielen und auch diese Überzeugung zu haben, die brauchten wir auch in unserem System. Ne?
Auf jeden Fall.
So. Naja.
Und ich möchte noch mal kurz anmerken, oh Gott, vermisse ich Sebastian Schonlau.
Ja. Aber das werden wir wohl noch ein paar Wochen tun müssen.
Ja.
Weil er ja immer noch nicht ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.
Na, heute hat er schon sehr viel, wohl schon einiges im Mannschaftstraining gemacht, nur zum Ende hin ist er nochmal wieder eher auf Individuelles reingegangen, einfach nur mal sicher. Mal gucken.
Und ob er dann auch wirklich, wie lange er braucht, um wieder zu der Verstärkung zu werden, die wir uns alle erhoffen. Tja. Ah.
Ich glaube, das geht sogar relativ schnell bei Bascho, weil der ist einfach der Vordenker der Mannschaft. Das ist genauso wie wenn Jonas Meffert hat auch zwischendurch mal schlechtere Spiele, zum Beispiel am Freitag, aber wenn er fehlt, wird es noch schlechter.
Tja. Da wird aus schlecht dann richtig schlecht.
Ja.
Ja. Und was meinst du, gewinnen wir am Wochenende in Rostock?
Davon gehe ich aus.
Gehe einfach davon aus. Ne?
Ich gehe immer davon aus, dass der HSV gewinnt.
Und das ist ja auch so etwas, was ein Tim Walter vorgelebt hat, wie sonst was.
Ja.
Was er ja auch nicht müde geworden ist zu betonen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und das nichts anderes kann der Anspruch des HSV sein.
Ja.
Wissend, dass es nicht jedes Spiel klappen wird.
Selbstverständlich. Aber versuchen müssen sie es.
Aber versuchen und das Ziel muss es in jedem verdammten Spiel sein.
Ja.
Und deswegen ist auch sein, wir gucken ja nur auf uns, solange wir unsere Spiele gewinnen, da können alle machen, was sie wollen. Dann ist es eben auch scheißegal, ob irgendwo der eine Gegner gegen den anderen unentschieden spielt oder ob da einer gewinnt. Ne?
Ja.
Hauptsache, wir gewinnen unsere Spiele.
Ja, das ist auch so, wie dass wir gucken nur auf uns, der Gegner guckt auch nur auf uns, von daher haben wir dann die gleiche Richtung.
Obwohl die meisten Gegner auch so ein bisschen auf sich gucken. Ja.
Ich weiß es gar nicht.
Gehe ich mal ganz stark von aus. Das machte auf jeden Fall in den letzten Spielen durchaus den Eindruck, teilweise.
Ja, aber die haben erstmal groß auf uns geguckt, wo, mit welcher Spielweise können wir denen denn beikommen? Ja. Das ist wesentlich stärker auf unsere Spielweise fokussiert, als umgekehrt.
Ja, selbstverständlich. Und man hat auch
das nicht ist das halt Gefühl, die große Frage, ob das Merlin Polzin jetzt ändert.
Ja, ich wollte gerade sagen, man hat nicht immer das Gefühl gehabt, dass Walter dieses Mismatch beim Gegner gesucht hat. Ja. Also, dass man sagt, da ist die Schwachstelle und über die toben wir nur rein, sondern er war halt generell davon überzeugt, dass sich die Qualität am Ende durchsetzt.
Ja. Während es auch durchaus zwischendurch Spiele gab, wo man hinterher gemerkt hat, ach, guck mal, da wurden die Spieler aber doch drauf geeicht, dass der Gegner da eine Schwachstelle hat, was sie dann auch hinterher in den Interviews gesagt haben. Wir wussten genau, wo wir dahin spielen müssen.
Ja.
Tja, es ist alles so sehr zwiespältig.
Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich würde mir ja sehr wünschen, dass man so den mit Merlin Polzin auch so wirklich in die Zukunft gehen könnte.
Ja.
Das wäre eine tolle Geschichte. Würde mich sehr freuen, wenn man um ihn herum ein neues Team aufbauen könnte, ein neues Trainerteam mit den Stärken, also mit Sven Höhl und Loic Favre. Dass man darum dann wirklich was Neues aufbauen könnte, wäre schön. Dass man
aber
nicht
was macht man dann im Nachwuchs,
von außerhalb was suchen müsste.
Aber was macht man dann im Nachwuchs, wenn man Loic Favre jetzt schon nach oben zieht? Wo man doch im Sommer erst so richtig anfangen soll.
Dann holt man sich einen neuen Nachwuchsberater. Ist natürlich klar, dann muss Horsi auch wieder noch ein bisschen mehr machen. Da muss er die Frauen, dann muss man die Finger von den Frauen lassen und sich wieder ein bisschen mehr um den eigenen Nachwuchs kümmern. Ich weiß es auch nicht.
Die Frauen wollen Horsi aber auch behalten.
Ich weiß es.
Alle wollen Horsi.
Alle wollen Horsi, ne?
So nennen wir diese Folge, oder?
Immerhin. Auch ich dachte eigentlich, wir nennen sie einfach Danke, Tim.
Oder so.
Das finde ich, weil das muss man auch nochmal klipp und klar sagen. Also ich bin Tim Walter keineswegs böse. In irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, er passte. Er war der richtige Trainer zur richtigen Zeit.
Er hat viel mehr bewegt, als ich ihm bei seiner Vorstellung zugetraut habe.
Genau. Und insofern muss man das auch nochmal ganz in Ruhe sagen. Danke. Auch wenn der letzte Erfolg halt nicht da gewesen ist, man ist zweimal knapp gescheitert, hätte es eigentlich beide Male auch aus eigener Kraft schaffen können, sollen, müssen. Aber
letztlich war es gute Arbeit.
Ja. Aber wohl nicht gut genug.
Genau.
Und das, ich glaube auch, dass das irgendwo an der heutigen Situation oder in der Situation der letzten Spiele irgendwo sich da auch wieder die Katze in den eigenen Schwanz gebissen hat, dass aufgrund des ausbleibenden Erfolgs, Aufstiegs in den letzten Jahren auch irgendwo diese Überzeugung nachgelassen hat, dieses System so mit aller Macht durchziehen zu wollen.
Ja.
Bei den Spielern.
das glaube ich auch. Also nicht, dass sie offensiv gezweifelt hätten an Tim Walter, aber nein, im Hinterkopf.
Genau.
Ich stecke das halt drin und das kriegst du nicht raus.
Und da ist vielleicht die neue Ansprache, könnte sein, dass es eine richtige ist.
Ja.
Ich bin gespannt.
Wir hoffen es einfach.
Ja.
Was glaubst du denn, wie das Spiel am Wochenende ausgeht? Du hast mich auch gefragt.
So durch. Ich sag einfach mal, wir gewinnen 2-0.
Hui.
Und diese 2-0 möchte ich einfach mal betonen.
Wer steht im Tor?
Boah. Sven Mikkel. Nein, was weiß ich denn? Also, ich bin wirklich gespannt, ob und wenn ja, auf welchen Positionen es wechselt geben wird.
Im Prinzip, naja, Benesch wird nicht von Anfang an spielen. Ich denke mal, dafür kommt Ludovit Reis.
Also Ludovit Reis wird für Benesch kommen, logischerweise. Das ist eigentlich, aber das ist ja auch nichts Neues. Das ist einfach, das bietet sich an und das wird einfach so sein. Ludo wird eine Woche weiter sein und dann ein bisschen mehr Überzeugung, ein bisschen mehr Fitness haben. Und Benesch muss halt 3 Spiele ersetzt werden. Man hat immer zum Glück immer noch Anssi Suhonen hinten dran, den man jederzeit ins Wasser werfen kann, der aber vielleicht noch zu Anfang noch nicht so der Ruhepol ist oder wie man das auch immer nennen will.
Man kann ihn jederzeit reinwerfen, solange sein Wadenbein gerade nicht gebrochen ist.
Genau. Nicht mit den Beinen voraus reinwerfen. Wenn man dann noch weiter sieht, wir haben jetzt mit Ukogawa noch eine Alternative, gerade auf links außen, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das eine Überlegung wäre, den reinzuwerfen.
Einfach andersrum, weil der mehr defensiv kann. Oder?
Genau.
Ja.
Um halt auch irgendwo, weil Dompe kannst du halt defensiv komplett vergessen, nach wie vor. Und ist aber vorne natürlich eine Waffe.
Auf jeden Fall.
Ne, das ist so ein typischer Walter-Spieler, vorne hui, hinten hui. ja, und ansonsten glaube ich nicht, dass sich gerade hinten sehr viel ändern wird. In der Innenverteidigung gehen die Alternativen aus.
Ja.
Ne, da sind Basho ist noch krank, Hachiko Dunic ist gesperrt. Ja, wen willst du denn hinstellen?
Da bleiben nur noch 2.
Bleiben im Prinzip nur 2. Es sei denn, du holst Moritz Haier raus und lässt Moritz Haier dann auch irgendwo rumheiern. die Möglichkeit besteht natürlich. Außenverteidiger ist eigentlich auch, ja.
Ja.
Ne? Willst du da unbedingt was ändern?
Nö.
Also ich bin wirklich gespannt und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da so viele Positionen ändern werden. Was er am Tor macht, ich denke mal, Sven Höh wird ja diese Entscheidung zumindest ja mitgetragen haben. Und also.
Ich denke mal, da kommt es jetzt auch sehr drauf an, wie die beiden sich jetzt diese Woche im Training zeigen.
Ich glaube auch.
Wer da den stabileren Eindruck hinterlässt.
Ja. Ja.
Ich glaube, das wäre unter Tim Walter übrigens genau die gleiche Frage gewesen.
Denke ich mir auch. Und natürlich ist jetzt für Matteo Raab war natürlich dieses Spiel, ja, Horror.
Undankbar.
Absoluter Horror. Man kann jetzt sagen, beim ersten, da war er dran, den hätte er vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen halten können oder sonst was. Wo ja auch wieder Tim Walter sofort gesagt hat, nein, der war unhaltbar. Das ist kein Vorwurf. Ja, Vorwurf muss man auch nicht machen. Aber hinterfragen kann man ja so eine Situation schon.
Es sah halt ein bisschen doof aus, weil er durch die Hosenträger geht, aber so schnell.
Aber das sind alles so Sachen, da will ich auch gar nicht lange drüber nachdenken. Das sind so diese das sind nicht die Sachen, die ein Spiel gewinnen oder verlieren.
Nee.
Das war vorher schon, diese Herangehensweise. Und ich glaube, die Aufstellung ist nicht halb so wichtig wie die Einstellung.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
dass ich das noch erleben darf.
Wie konnte das passieren?
Ich muss jetzt eigentlich Schluss machen. Ich muss runter zu meinem Kalenderchen und ein rotes Kreuz reinmachen. Ja, im Prinzip haben wir ja auch alles gesagt, Tanja. Ja. Was wollen wir jetzt noch reden?
Du hast immer noch keinen Tipp ab. Ach doch, 2-0 hast du
getippt. Ich hab eindeutig getippt. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ne? Also, nein, ich möchte natürlich, dass es zu 0 ausgeht, dass man sieht, dass da irgendwo was passiert und auch dadurch vielleicht ein Glauben und eine Überzeugung wieder entsteht. Das ist ja das, was man braucht. Und das vielleicht noch über die nächsten zwei, ich glaube, danach haben wir zwei Heimspiele, ne? Rüber rettet. Das wäre doch eigentlich ganz schön, so jetzt 3-0 zu gewinnen.
Ja. Bin ich total dafür.
Ja, ist gut.
Ja.
Also wir haben drüber abgestimmt, also wird das
genau,
so
gemacht. Wir beschließen das jetzt.
Wir beschließen das einfach mal so.
Demokratisch apropos beschließen.
Bevor wir noch mehr dummes Zeug sammeln, lass uns doch einfach diesen Podcast beschließen. Und ja, wir haben jetzt auch zu zweit fast eine Stunde voll gesappelt.
Schlimm.
Schlimm.
Ja. Aber
Tanja?
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.